Es gab hunderte Mitarbeiter. Dieses Projekt ist ausgesprochen gut dokumentiert und eine Mitarbeiterliste hat da 500 Namen. Das sind Riesenmaschinen, wo Menschen einfach dran arbeiten, wo einfach jemand mit einem Lötkolben daneben stehen muss, damit der dauerhaft läuft. Wenn man an diesem Projekt beteiligt war und irgendwie 2 Wochen Urlaub hatte, dann kam man zurück und der Rechner sah nicht mehr so aus wie vorher.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Genial und Geheimnisvoll, dem Podcast des HNF und der Geschichte von Whirlwind. Und die wird uns David Wojtkowski erzählen. Hallo David.
Hallo.
David, du bist Kurator des neuen Ausstellungsbereichs hier im HNF.
Mhm, genau.
Und da dreht sich alles um Whirlwind. Aber was ist Whirlwind überhaupt?
Ja, Whirlwind, der Name deutet es schon an, soll sehr schnell sein. Tatsächlich ist das ein Computer, der hauptsächlich in den 50er Jahren in Betrieb war. Das ist der erste Computer, der in Echtzeit Daten verarbeiten konnte. Mhm. Also Daten kommen rein und werden sofort verarbeitet und ich habe sofort ein Ergebnis. Das ist das erste Mal, dass man auf einem Bildschirm eine Animation zeigen kann. Das erste Mal, dass man auf einem Bildschirm mit einem Gerät etwas zeigen kann und das dann direkt verarbeitet wird, diese Aktivierung. Und das ist ein Rechner, wo ganz viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, das erstmal ausprobiert wurde.
Ah ja.
Also er ist überhaupt vom Militär ursprünglich bestellt worden und dann den großen Auftritt hat er damit, dass die Flugabwehr, die US Air Force, damit Flugzeuge am Himmel geortet und dann, naja, die Flugbahnen zum eventuellen Abschuss von feindlichen Flugzeugen damit berechnet hat. Das ist dann die Anwendung, die mit dem sogenannten SAGE-System, das ist ein kontinentweites Flugabwehrsystem gewesen, das bis in die 80er Jahre aktiv war, das ist dann daraus geworden, gewissermaßen.
Also das ist der Ursprung der Whirlwind.
Ja, genau.
Du hast es gerade schon gesagt, das US-Militär war die treibende Kraft,
wie
so oft bei Erfindungen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Da kommt ein General und sagt, baut mir mal was, womit ich in Echtzeit einen Abfangkurs für feindliche Flugzeuge berechnen kann. So war es wahrscheinlich nicht.
Nein, und zwar, also ich weiß natürlich nicht, welcher General da wohin gekommen ist, aber tatsächlich kommt zunächst mal die US Navy, also die eigentlich Schiffe haben, die kommen zum MIT und bestellen einen Flugsimulator. Und zwar ein gut Stückchen vorher. Wir starten mit der Geschichte im Grunde schon 1944. Der Zweite Weltkrieg läuft. Für die Amerikaner ist das ja vor allem ein Luftkrieg. Auf dem amerikanischen Boden wird ja überhaupt nicht gekämpft. Und sie wollen Flugzeuge einerseits weiterentwickeln und andererseits Piloten dafür natürlich auch ausbilden und bestellen beim MIT im Grunde einen Flugsimulator. Und der soll anfangs mit analoger Rechentechnik gebaut werden. Das war damals so die leistungsfähigste Rechentechnik, mit der man sowas machen würde. Aber man merkt sehr schnell, vor allem der Projektleiter Jay Forrester merkt sehr schnell, das wird mit analoger Technik sehr, sehr schwierig. Und 1945 besucht er den ENIAC. Der ENIAC gilt manchen als so der erste Digitalcomputer. Und lernt dort diese digitale Technik kennen und daraufhin schmeißt er das komplette Projekt nochmal um und dann kriegt es auch seinen Namen Project Whirlwind. Und dann wird eben so ein Digitalrechner gebaut.
Die Entwicklung dieses neuen Digitalrechners dauert allerdings mehrere Jahre. 1949 meldet das MIT der Navy einen ersten Erfolg. Doch die Frage ist, wird so ein Flugsimulator überhaupt noch gebraucht? Der Zweite Weltkrieg ist inzwischen Geschichte und aus den einstigen Verbündeten im Kampf gegen den Nationalsozialismus sind erbitterte Feinde geworden. Viele Amerikaner sehen die UdSSR als Bedrohung für ihre Freiheit und Lebensweise an. Und dann testen die Russen am 29. August 1949 ihre erste Atombombe. Der Kalte Krieg beginnt und mit ihm steigt die Angst vor sowjetischen Bombern über US-Gebiet. Die Entwickler des Whirlwind-Projektes am MIT schwenken um und präsentieren 1951 ein Programm, mit dem ein Flugzeugabfangkurs berechnet werden kann. Und da der neue Digitalcomputer so schnell ist, sogar in Echtzeit. Am MIT wurden die Daten einer nahegelegenen Radarstation in den Whirlwind-Computer eingespeist. Die feindlichen Flugzeuge waren auf einer Radarröhre als Punkt sichtbar, konnten mit einem sogenannten Lichtgriffel, der Light Gun, ausgewählt werden, worauf der Rechner den Abfangkurs in Echtzeit berechnete. Im Laufe der Jahre wird diese Software weiterentwickelt und im Sage System eingesetzt. Über ganz Nordamerika werden über 80 Hochleistungscomputer platziert, die den Kontinent vor feindlichen Flugzeugen schützen sollen. Aus einem geplanten Flugsimulator für die Navy wird ein Hochleistungsrechner für die US Air Force.
Also, Whirlwind ist ein Computer. Der sah aber etwas anders aus als die Rechner, die wir kennen. Der passt nicht unbedingt unter einen Schreibtisch.
Genau.
Die Dimensionen waren schon wirklich beachtlich. Hier ist ein Schaubild. Also wir stehen vor einem Teil des Computers, was ihr jetzt hier ausstellen könnt. Und wir haben jetzt hier ein Schaubild, um zu zeigen, ja, wie groß Whirlwind ursprünglich war.
Genau. Also der Whirlwind belegt ein ganzes Gebäude, das Bartab Building auf dem Campus da beim MIT. Und wir sehen im Grunde nur zwei Räume, nämlich die beiden Räume, in denen der Computer steht. Hier im Vordergrund haben wir den Kontrollraum. Man sieht so an den Wänden ganz viele Paneele mit Anzeigen, mit Kontrollelementen, Knöpfen und Schaltern. Und im größeren Raum hier hinten sehen wir quasi Reihen von Racks, wo der eigentliche Computer drin ist. Und man sieht schon, das ist eine ganze Menge Holz.
Du sprichst von Racks, also das ist etwas, wovor wir jetzt gerade auch stehen. Das also, ist so ein Original-Rack.
Genau, also wir haben hier quasi ein Rack stehen, das ist so, sagen wir mal, 60 Zentimeter, gut 60 Zentimeter breit, vielleicht sind es auch 70, keine Ahnung, und gute 2 Meter hoch. Mehrere Module da drin, ganz viele Kabel und alle möglichen elektronischen Bauteile. Und hier links daneben haben wir quasi eins dieser Module umgedreht. Und da sieht man, also wenn man so will, die Vorderseite, das ist so eine Hammerschlagoptik, die in den 50ern ganz, ganz modern war. Heute wird keiner mehr ein Computer so sein. Und diese silbrigen Dinger, die da drin stecken, ursprünglich waren es 12, jetzt sind nur noch 10 übrig, sind Elektronenröhren. Mhm. Elektronenröhren sind quasi die technologische Basis, auf der dieser Rechner läuft. Heute würde man dasselbe mit Transistoren oder mit Mikrochips machen, aber das war zu der Zeit eben noch nicht erfunden. Da sind Elektronenröhren der technische Stand der Technik. Mhm. Heute machen wir elektronische Schaltungen auf Platinen. Das ist so eine Fläche und da werden im Grunde Leiterbahnen drauf gedruckt. Mhm. Und hier ist jeder einzelne Leiterbahn, das ist ein Kabel, das irgendwo hingelegt wird. Und das ist das, was diesen chaotischen Eindruck macht.
Ja, wer hat das denn gemacht? Also ich meine, das ist ja so eine Friemelarbeit, wenn ich mir das angucke. Da ist gelötet, da ist irgendwie geschraubt.
Gelötet, geschraubt, geklemmt, das volle Programm.
Ja. Wer hat denn das gebaut?
Es gab hunderte Mitarbeiter.
Ah, okay.
Also dieses Projekt ist ausgesprochen gut dokumentiert. Es mussten alle 2 Wochen Berichte abgegeben werden, was gemacht wurde. Und da haben wir Mitarbeiterlisten. Und eine Mitarbeiterliste hat da einfach 500 Namen. Von technischen Mitarbeitern, Studenten bis zum Hausmeister und einem Fotografen stehen da drauf. Also unglaublich viele Leute, weil das eine unglaubliche Arbeit ist, das alles zusammen zu bauen, überhaupt erstmal vorher das zu entwickeln, dann zusammenzubauen. Das muss dann ja getestet werden. Ein Riesenproblem sind diese Elektronenröhren, die nämlich eine relativ kurze Lebensdauer haben und die dementsprechend häufig ausgetauscht werden müssen. Es ist aber gar nicht so einfach festzustellen, welche Röhre ausgetauscht werden muss. Man führt Buch, führt Kontrolltestprozeduren ein, um schnell rauszufinden, welche Röhre das Problem gerade da ist. Man führt Buch, welche Röhren schneller kaputt gehen. Die Röhren werden quasi im Haus hergestellt und mit der Zeit, so bis 52, 53, perfektioniert man diese Röhrenherstellung, um einfach die Probleme, die man damit hat, dass diese Röhren nicht lange halten, möglichst zu minimieren. Mhm. Also das ist ein gigantischer Aufwand, technisch, logistisch, vom Material her. Und diese Räume, also wir sprechen irgendwie vom Kontrollraum, sind so 70 Quadratmeter groß und der Rechnerraum sind so um die 180 Quadratmeter groß. Das sind Riesenmaschinen, wo Menschen einfach dran arbeiten. Und das ist, ich scherze gelegentlich, das ist so einer dieser Computer, wo einfach jemand mit einem Lötkolben daneben stehen muss, damit der dauerhaft läuft.
Alles klar.
Es ist auch, die andere Anekdote ist, wenn man an diesem Projekt beteiligt war und irgendwie 2 Wochen Urlaub hatte, dann kam man zurück und der Rechner sah nicht mehr so aus wie vorher.
Also eine permanente Weiterentwicklung. Ja. Und jetzt lass uns mal gerade nochmal hier ein Stück weiter gehen. Ja. Hier blinkt es ganz hektisch.
Genau.
Und hier ist auch so ein, ist das so ein Röhren?
Ja.
Bildschirm,
also
oder?
Das, wovor wir jetzt stehen, ist nicht original, das ist nachgebaut. Das Original ist quasi links daneben in der Vitrine hinter Glas. Und was wir hier sehen, sind im Grunde einmal original und dann Nachbau von der Situation im Kontrollraum. Mhm. Der Kontrollraum ist dominiert von wändeweise, also quadratmeterweise, diese roten und weißen Lämpchen. Und zwar ist das noch zu einer Zeit, wo im Grunde jede Speicherstelle im Computer hat ein so ein Lämpchenpaar und dann kann ich zu jedem Zeitpunkt einen Großteil des Speichers mir direkt angucken. Und wenn es irgendwo blinkt, wo es nicht blinken sollte, dann weiß ich, da ist was kaputt. Oder wenn ich zum Beispiel sehe, dass 2 Lämpchen, also ein rotes und ein weißes, die gehören immer zusammen. Mhm. Weiß bedeutet immer, das Bit ist gerade auf 0 und rot bedeutet, das Bit ist gerade auf 1. Wenn zum Beispiel beide leuchten oder gar keins von den beiden, dann weiß ich, da ist irgendwas kaputt. Mhm. Also das ist sehr wichtig, um zu sehen.
Jetzt wird es aber ganz hektisch.
Genau,
hier.
Wir haben jetzt gerade gesehen, da ist ein anderes Programm geschaltet, angegangen, weil das ist so ein Demo-Modus, wo einfach die Programme, die hier laufen, durchlaufen. Und jedes Mal, wenn ein anderes Programm angeht, verändert sich das Muster. Und wenn ich tagtäglich mit dem Rechner arbeite, dann kenne ich natürlich diese Blinkmuster und dann sehe ich, wenn irgendwas schief läuft. Mhm. Und das ist einfach eine ganz wichtige Möglichkeit, rauszufinden, läuft das gerade so, wie es laufen soll.
Mhm. David, also Whirlwind war in seinen Ausmaßen sehr beachtlich.
Ja.
Beachtlich waren aber auch die Innovationen, die mit der Entwicklung des Rechners einhergingen. Da sind, wie du vorhin schon sagtest, Technologien entwickelt worden, die bis zum Teil bis in die 1980er Jahre genutzt wurden.
Genau.
Du hast vorhin von Lichtgriffe oder der Light Gun gesprochen.
Genau.
Die interessiert mich am meisten.
Die interessiert mich am meisten.
Ja.
Das Original hängt hier hinter Glas.
Ach, da.
Also das ist eins der Originale, auch das ist natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt worden. Da steht, kann man so ganz leicht noch lesen, Modell 3 drauf.
Ja.
Also das ist schon die Weiterentwicklung. Das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Pistole.
Nee, es sieht aus wie ein Phaser bei Star Trek. So.
Tatsächlich ist es so, dass spätere Ausgaben, also so die Exemplare, die dann bei Sage eingesetzt werden, die sehen wirklich aus wie Phaser bei Star Trek. Das hier ist noch ist ja noch sehr, sehr pistolenartig.
Aber vorne ist doch die kurze Seite, oder?
Genau, also das ist ein bisschen, da haben wir lange gebraucht, das rauszufinden, wie rum man das hält, denn man zeigt ja sonst, wie man so eine Pistole hält, quasi auf mit dem langen Ende auf den Gegner, weil da ja die Kugel rauskommt. Aber hier kommt ja nichts raus, sondern da soll was rein, nämlich Licht. Und man hält quasi das kurze Ende an die Radarröhre, muss so ein heller Punkt anvisiert werden und dann wird das Licht von diesem hellen Punkt über dieses schwarze Rohr da reingeleitet und dann kann die Light Gun erkennen, da haben wir einen Punkt angewählt, das war zum Beispiel dann so ein Flugzeug und kann das dann aktivieren.
Also Whirlwind war der erste Echtzeitrechner, hatte diesen Lichtgriffel.
Ja.
Was ist noch eine absolute Innovation?
Eine andere absolute Innovation steht hier drüben. Das Gerät hier ganz links in unserer Ausstellung war schwierig hier hinzukriegen. Mhm. Das passt nämlich nicht so ohne weiteres durch die Tür und das wiegt so um die 290 Kilogramm.
Upsi.
Und noch dazu, auch hier sehen wir wieder drumherum überall die Elektronenröhren, also aus Glas. Das will man ja auch nicht kaputt machen.
Sind die noch original?
Die sind noch von damals. Ach. Wir wissen aber okay. nicht, ob die noch funktionieren. Wir haben ja keine Möglichkeit, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Mhm. Zumal eine ganze Menge Röhren fehlen. Hier links fehlt ein ganzes Panel. Mhm. Ja, das war nicht ganz einfach, das hier hinzukriegen. Was wir sehen, ist ein sogenannter Kernspeicher. Die Schwierigkeit ist, dieser Rechner ist einer der ersten, der nicht nur die Daten, mit denen er gerade arbeitet, sondern auch das Programm, das gerade abgearbeitet wird, im Speicher aufbewahren. Das heißt, man braucht relativ große Speicherkapazitäten für die Zeit. Es gibt aber noch nicht so viele Speichertechnologien. Es gibt bei anderen Rechnern sogenannte Quecksilber-Verzögerungsleitungen. Das ist eine sehr frühe Speichertechnologie, die aber hier beim Whirlwind zum Beispiel gar nicht mehr ausprobiert wird, weil sie sich schon überholt hat. Die andere, die beim Whirlwind anfangs genutzt wird, sind sogenannte Speicherröhren. Da kann man sich im Grunde so einen alten Röhrenfernseher vorstellen. Mhm. Da ist ja hinten ein Elektronenstrahl drin, der macht so einen Leuchtpunkt auf dem Bildschirm. Ja. Und dann kann man kurz danach gucken, ob es da noch leuchtet, denn der leuchtet ein bisschen nach. Mhm. Und wenn es da noch leuchtet, hatte man eine 1 gespeichert. Und wenn es dann nicht leuchtet, hatte man eine 0 gespeichert. Und diese Williams-Röhren oder einen CRT-Speicher baut man im Whirlwind anfangs ein. Die sind aber auch alles andere als zuverlässig. Das kriegt man einfach nicht in den Griff. Und das ist der Hauptgrund, warum dieses Teil nicht so richtig laufen will. Und Jay Forrester setzt sich mehr oder weniger sehr persönlich hin, um eine...
Jay Forrester ist der Hauptdenker sozusagen.
Der Projektleiter. Ja. Ich weiß nicht, ob es der Hauptdenker ist. Mhm. Da sind viele sehr intelligente Menschen dabei gewesen. Übrigens Männer und Frauen, was zu der Zeit alles andere als selbstverständlich ist. Aber er ist schon der Kopf, der zusammen mit den großen Köpfen aus dem Militär dann auf den Fotos auftaucht.
Ah ja, okay.
Oder in einer Fernsehsendung auftaucht oder so. Das ist der Kopf dieses Projekts. Der setzt sich hin und entwickelt eine neue Speichertechnologie, das ist der Kernspeicher. Da sind so kleine, ganz kleine Eisenkerne, die magnetisiert werden oder dann eben andersrum magnetisiert werden. Und damit können Daten gespeichert werden. Und diese Technik stellt sich als unglaublich erfolgreich raus. 1953 werden die ersten beiden Kernspeicher in den Whirlwind eingebaut. Das ist einer von den beiden, der hier steht. Der zweite sieht im Grunde genauso aus. Dann wird später noch ein drittes Exemplar gebaut, das mehr Speicherkapazität hatte, aber von der Technologie dasselbe ist. Und Ende der 50er sind im Grunde alle Computer, die dann neu gebaut werden, haben solche Kernspeicher, weil das die beste Speichertechnologie ist, die man auf Jahrzehnte hat. In den 60er Jahren fliegen die Amerikaner dann ja erfolgreich zum Mond und die Speichertechnologie, die in der Apollo-Kapsel genutzt wird, das ist dieser Kernspeicher.
Ach.
Und also bis in die 70er Jahre ungefähr werden Kernspeicher überall verbaut, wo man Speicher braucht. Der wird natürlich weiterentwickelt. Übrigens auch Heinz Nixdorf hier in Paderborn produziert und entwickelt Kernspeicher weiter. Und dann in den 70er Jahren kommt man zu anderen Speichertechnologien und das sind dann Festplatten, Disketten und so. Mhm. Da kommt es dann eher in die Richtung, was Menschen heute noch kennen können.
Die Entwicklung des Whirlwind war ein Meilenstein auf dem Weg zum heutigen Computer. Das ist unter anderem Ken Olsen zu verdanken, der schon früh den kommerziellen Nutzen eines solchen Rechners erkannte. Bereits 1957 war er Mitbegründer von DEC, der Digital Equipment Corporation. Olsen wollte Computer kleiner, günstiger und praktischer machen. Und das gelang ihm auch. Er stieg zu einem der großen Computerhersteller des 20. Jahrhunderts auf. Und Olsen haben wir es auch zu verdanken, dass Teile des Whirlwind jetzt im HNF stehen. Ende der 1960er Jahre wird Whirlwind endgültig außer Betrieb genommen. Normalerweise wurden Rechner damals nach Ende ihres Einsatzes zerlegt und ausgeschlachtet. Doch Olsen rettet den Whirlwind und stellt die wichtigsten Bauteile im ersten Computermuseum, dem DEC Museum in Massachusetts, aus.
So, und wie kommt jetzt Whirlwind ins HNF, hier nach Paderborn ins Museum?
Genau. Das DEC Computermuseum wird irgendwann zum Boston Computermuseum. Das Boston Computermuseum hat eine Dependance im Silicon Valley. Irgendwann macht die ursprüngliche Hauptstelle in Boston macht zu und die ganzen Geräte kommen zum Computer History Museum in Silicon Valley. Das HNF hat schon seit ein paar Jahren sehr gute Kontakte dahin Und unsere Geschäftsführung hat dann dort jemanden getroffen, der sich mit diesem Whirlwind seit Jahren intensiv beschäftigt. Das ist Guy Fedorkov. Der ist ja so freischaffender Wissenschaftler und sonst eigentlich am MIT-Museum tätig. Aber naja, der hat Kontakt hergestellt und dann muss man natürlich noch ein bisschen diskutieren und man muss auch eine ganze Menge Geld ausgeben, denn solche wertvollen Teile sind nicht einfach, also die steckt man nicht in ein Amazon-Paket, ne, und dann kommen die mit einem Kunstversand hier zu uns.
Und wie lange hat das gedauert? Bis alles, das dann hier war?
Alles in allem.
Ist das dann verschifft worden im Container?
Ja, genau.
Echt? Ah, ja.
Beziehungsweise, ich glaube, es war mit dem Flugzeug.
Ah,
aber
ja,
da werden dann extra angepasste Holzkisten für gebaut und so. Mhm. Das hat sicherlich 5 Jahre oder so gedauert zwischen Kontaktaufnahme und die Dinger stehen tatsächlich hier. Und dann hier nochmal gutes Jahr von die Dinger kommen hier an, bis sie stehen tatsächlich in der Ausstellung. Also wir fangen mit der Planung der Ausstellung ja erst an, wenn wir auch wissen, die Sachen sind hier. In der Vergangenheit haben die Amerikaner auch schon mal, also das ist Militärtechnologie. Mhm. Die Amerikaner lassen Militärtechnologie nicht unbedingt außer Landes.
Das kann ich mir vorstellen. Aber die ist ja schon ein bisschen älter, diese Militärtechnologie.
Ja, genau.
So, jetzt sag mir noch mal einmal, was kann ich als Besucherin hier mit dem Whirlwind machen? Kann ich überhaupt irgendwas machen?
Ja, also was ich ganz spannend fand, war, besagter Guy Fedorkov hat alte Software von damals reaktiviert. Er hat einen Emulator entwickelt und wir können jetzt also Software aus den 50er Jahren hier ausprobieren. Ich kann dir vielleicht erstmal die Killer-Applikation, hätte man heute gesagt. Das hier sind Radardaten, die sind natürlich nicht echt.
Ah.
Und wir sehen da Flugzeuge auf dem Bildschirm. Und dieses hier 278F, F wie Friendly, das ist also unserer. Und ich wähle jetzt mal diesen hier an mit der Lightgun. Wir haben das nachgebaut, das ist nicht das Original, sondern die stammt hier aus dem 3D-Drucker. Ich wähle die mal an. Das ist gar nicht so einfach.
Nee.
So, jetzt haben wir sie. Und wir sehen jetzt, wie unser Flugzeug da drauf Kurs nimmt.
Oh,
und
das
jetzt
ist aber
kommen die sich nahe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von uns. Ja, und jetzt haben wir einen abgeschossen. Das ist die Technologie, die diesem Whirlwind die weitere Projektlaufzeit gerechnet hat. Und das ist tatsächlich ein Originalprogramm. Also dieses Programm hat man damals in einem der 2-wöchentlichen Berichte komplett aufgeschrieben.
Ja.
Und wir können das jetzt einfach von diesem Bericht abtippen und hier laufen lassen. Und das läuft hier auch.
Und wir können jetzt hier auch den Himmel beobachten und mit der Lightgun irgendwas abschießen.
Wir haben noch ein bisschen mehr. Hier, das hier zum Beispiel, das ist eventuell die erste Computeranimation, die jemals auf einem Bildschirm gezeigt wurde.
Aha.
Das ist wieder ein Original von 1951. Und man sieht einen springenden Ball.
Ja.
Und dahinter ist eine für die Zeit überraschend anspruchsvolle Physiksimulation, mit der man jetzt alle möglichen physikalische Dinge simulieren kann. Zum Beispiel auch dieses hier, das ist ein schwingendes Seil. Das ist in der Zeit etwas, was mit der vorhandenen Technik unglaublich schwer zu simulieren ist. Und der Whirlwind kann das und er kann das sehr schnell. Und da mit diesem System, wie man Physik simulieren kann, kann man alles Mögliche machen.
Mhm.
Und das wird dann auch gemacht.
Was ist denn hier ein Mad Game?
Ja, das ist ein Programm, das uns eher Rätsel aufgibt.
Ach so.
Das ist ein Stück Software, wo wir wirklich nur den Lochstreifen haben, auf der die Software drauf ist. Auf der Packung steht drauf Mad Game, M. Hurwitz, 1966 und dann ein paar Infos, wie ich das Programm vom Lochstreifen einlesen muss. Und wir wissen nicht so richtig, was das soll. Da gibt es ganz viele Ideen. Also es ist ganz offensichtlich kein fertiges Spiel.
Okay.
Es könnte vielleicht mal ein Spiel werden. Mhm. Es könnte vielleicht aber auch eine grafische Benutzeroberfläche werden.
Mhm. Und was ist Blackjack?
Blackjack gibt uns auch ein paar Rätsel auf. Was Blackjack ist, wissen wir natürlich.
Ja.
Aber was hätte denn das amerikanische Militär gesagt, wenn man ihnen gesagt hätte, auf diesem, ich weiß nicht, wie viel Millionen Dollar ihr da reingesteckt habt, Computer, hat jemand ein Computerspiel entwickelt und noch dazu so ein Blackjack-Spiel. Aber es gilt so ein bisschen die Regel, sobald jemand Langeweile und einen Computer zur Verfügung hat, dann programmiert er darauf ein Spiel. Ich kann hier einfach eine Karte ziehen. Ich habe ein Ass gezogen, ich drücke hier drauf, dann wird das Ass als 11 gezählt.
Ach.
Dann habe ich jetzt eine 3 gezogen, 14 Punkte, ich ziehe mal noch eine, 18 Punkte. ich lasse jetzt mal liegen und lasse den Croupier ziehen.
Also das heißt, ich
und,
kann...
Und der hat 20. Oh, so ein Ärger. Heißt, ja, ich habe verloren. Gut, okay. Aber ja, also, ich kann Blackjack gegen diesen Computer spielen.
Okay.
diese Software ist nicht dokumentiert, ja. Die taucht nirgendwo auf. Ja. Wir haben sie von einem Lochstreifen und wir wissen auch nicht, wer sie geschrieben hat, aber sie funktioniert ganz gut. Ich verliere jedes Mal.
Ja. Bevor wir jetzt weiterspielen hier, würde ich sagen, vielen Dank, David Wojtkowski, Kurator der neuen Ausstellung hier im HNF. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und ich würde mich freuen, wenn viele hier hinkommen und das einfach mal ausprobieren. Die Lightgun, die hat es mir wirklich angetan.
Ja, die ist nicht ganz einfach zu benutzen. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Ich habe da jetzt natürlich Übung, aber es ist total spannend. Also wann hat man schon mal die Gelegenheit, Computerprogramme, die 70 Jahre oder so alt sind, auszuprobieren?
Vielen Dank, David.
Gerne.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.